Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank an alle, die unseren neuen Podcast unterstützen, uns hören und weiterempfehlen. Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig und ich freue mich sehr über Feedback und auch Themenvorschläge. Wenn Sie Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns unter kontakt@wirtschaftmitweißbach.de oder auch über LinkedIn.
Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
Das Interview der Woche. Der Chef des Lkw-Bauers MAN fordert einen Economic Green Deal und erklärt, wie die Zukunft des Lkws aussieht. Was ist Wichtiges passiert in der Welt? Wir müssen natürlich in die USA schauen, Stichwort Trump und ein Blick auf China. Investieren in die europäische Souveränität, das könnte ein neuer Megatrend werden. Wir zeigen, wie das gelingen könnte. Die Investition der Woche ist RWE, solide und langweilig für einige, zum Geldanlegen, aber vielleicht auch interessant. Lassen Sie uns beginnen.
Unser heutiges Interview.
Der MAN-CEO nimmt kein Blatt vor den Mund. Er fordert einen Economic Green Deal, damit wir mit den USA mithalten können. Denn diese haben mit dem IRA, dem Inflation Reduction Act, ein sehr potentes Wirtschaftsprogramm aufgelegt, was Unternehmen Planungssicherheit gibt. Das fehlt hierzulande. Das Ziel ist klar, CO2-Neutralität, der Weg dahin allerdings noch nicht. MAN ist einer der größten Lkw-Bauer der Welt. Da ein Großteil der Güter weltweit auf der Straße transportiert wird, ist auch gerade die Transformation, das heißt die Veränderung der Antriebe der Lkws, sehr wichtig. Daher habe ich das Gespräch mit der Frage nach dem Status quo begonnen. Wo steht MAN?
Wir starten dieses Jahr bei der MAN mit der Elektrifizierung des Gütesverkehrs. Bis zu 200 Trucks werden dieses Jahr als Exclusive Early Fleet, also Vorflotte, de facto an unsere Kunden in Deutschland und auch in Europa geliefert. Und ab 2025 haben wir den Hochlauf von batterieelektrischen Fahrzeugen für unseren Güterverkehr. Und das sind auch dann wirklich die schweren Fahrzeuge auf die Straße, die bis zu 40 Tonnen im Güterverkehr bewegen. Wie schaffen wir das? Wir schaffen das dadurch, dass wir die richtige Batterietechnologie haben. Wir haben auch investiert in 150 Millionen Euro in unser Batteriewerk in Nürnberg. Und wir haben den richtigen Elektromotor sowie auch der sogenannte Mega-Charging-Standard. Und der wird ab Ende 2024 Standard verfügbar sein. Und damit kann der Kunde schnell laden, innerhalb 45 Minuten 80% der Batteriekapazität. Und damit ist so ein LKW eigentlich für den Tageseinsatz fertig und kann zwischen 800 und 1000 Kilometer Reichweiten fahren am Tag.
Was erwarten Sie denn? Wie lang wird denn die Transformation hin zur Full Electrification dauern? Bei PKWs sehen wir ja auch, das dauert im Grunde genommen ja länger als vorerst geplant. Wie sieht es bei LKWs aus?
Ja, die Transformation, die hängt eigentlich von drei wichtigen Parametern ab. Die erste Parameter ist, dass unsere Kunden, die ja mit den LKWs deren Geschäft betreiben, für den muss es einen sogenannten TCO geben, Total Cost of Ownership. Und das bedeutet, dass eigentlich der Kunde damit Geld verdienen muss. Und hier sind zum Beispiel in Deutschland die Voraussetzungen dafür geschaffen, über eigentlich der Lkw-Maut, dass der Differenz zwischen der Lkw-Maut mit fossilen Kraftstoffen, Diesel und batterieelektrische Trucks, also Zero Emission, so groß sind, dass es sich nach 4 bis 6 Jahre, je nachdem, wie viel Kilometer man täglich fährt, sich amortisiert. Das ist Punkt 1, der TCO. Und das ist immer das Wichtigste für unsere Kunden, um zu entscheiden, ob das investitionsmäßig sinnvoll ist. Zweitens sind die gesetzlichen Gegebenheiten, und zwar, dass wir als OEMs, als Nutzfahrzeughersteller, ab 2026 15% die CO2-Grenzwerte über die Flotte, die wir ausliefern, senken. Und bis zu 2030 45% senken. Das ist gerade die neue EU-Regelung. Und Das bedeutet also, dass wir mehr und mehr batterieelektrische Trucks im Verkehr bringen müssen, sowohl unsere Kunden als auch wir. Wir sehen gleichzeitig auch, dass die Kunden, unsere Kunden, also die große Lebensmittelmärkte, die große Möbelhäuser und so weiter, dass die eigentlich auch immer mehr über die sogenannte Science-Based Targets, die ja von die UN getriggert werden, eigentlich diese Forderungen auch immer mehr Richtung unsere Kunden bringen und damit auch einen Teil der CO2-Reduktion in deren Scope reduzieren werden. Also das sind die drei wichtigsten Parameter, die das Ganze treiben.
Wie viel teurer ist denn so ein Elektro-Truck im Verhältnis zu so einem normalen? Man sieht es ja bei Elektroautos, dass die auch erstmal sehr viel mehr Geld kosten aufgrund der Technologie, vor allem nicht.
Das ist vor allen Dingen sicherlich aufgrund von der Technologie und vor allen Dingen aufgrund auch die Rohstoffe in der Technologie, vor allen Dingen die Rohstoffe für die Batterie, die entsprechend reingebracht werden. Und da sprechen wir eigentlich über einen Elektro-Truck, der bis zu das 2,5-fache eines herkömmlichen Diesel ist. Dafür aber ist natürlich das Tanken, sag mal so, mit Electrons, also das Tanken mit dem Strom, ist dementsprechend günstiger. Und darüber amortisiert sich das Ganze, samt auch, wie vorhin erklärt, die entsprechende Lkw-Maut auf den deutschen Hauptstraßen.
Denken Sie denn angesichts der großen Transformation hin zu Net Zero, also der Volkswirtschaft, nicht nur das Transportation, dass sich auch was am Transport, an dem Mix, wie wir Güter transportieren, ändern wird in der Zukunft, sprich, dass mehr auf die Schiene verlagert wird? Oder glauben Sie, dass der Mix ungefähr so bestehen bleibt?
Wir sprechen überhaupt nicht ab, dass der Mix gefördert wird und auch, dass der Güterverkehr auf der Bahn dementsprechend ausgebaut wird. Warum? Weil wir sehen eigentlich, dass sich weltweit den Transportaufkommen noch signifikant steigern wird. A, durch die Bevölkerungswachstum und B, durch den Wirtschaftswachstum ist das eigentlich ein Treiber für Transport von Gütern. Normalerweise wird jedes Transportgut um und dabei die 3,2 Mal auf einen LKW verladen, während eigentlich die Erzeugung entweder von der Mine bis zu einem Produkt oder von dementsprechend dem Feld zu einem Produkt. Und dazwischen ist auch manchmal der Bahn und das ist okay. Oder dazwischen ist auch das Binnenschiff und das ist auch okay. Wir betreiben dasselbe als MAN, dass wir unsere Trucks in Polen, in Krakau bauen über unser Werk. Und dass wir die per Bahn zum Beispiel über die lange Strecke bis nach Frankreich transportieren. Also das geht als Symbiose Hand in Hand zusammen. Und das möchten wir auch fördern und fordern. Allerdings, was wir nicht okay finden, ist, dass die Lkw-Maut, die jetzt erhöht worden ist, zu 100% de facto in die Refinanzierung der Bahn fließt. Also ja, wir sehen auch, das sollte man machen, dass man das finanziert. Aber die 7,5 Milliarden Euro, die der Bund dadurch jetzt mehr einnimmt, davon hätten wir gerne, wir heißt, wir als MAN, unsere Kunden, der BGL als Verband der mittleren und kleinen Spediteure, sowohl als auch die DSLV, die Großlogistiker, als auch Daimler Trucks. Wir haben gefordert in der Bundespressekonferenz letztes Jahr, dass mindestens die Hälfte davon in den Ausbau der Infrastruktur für batterieelektrische Trucks geht und auch, dass ein Teil davon in der Förderung von der Hochlauf der Investitionen für batterieelektrische Trucks geht. Und leider haben wir hier von der Bundesregierung kein Gehör bekommen, sondern müssen das Ganze unsere Kunden jetzt stemmen.
Das heißt, Sie müssen den Ausbau der Infrastruktur, auf Basis derer Sie eigentlich im Grunde genommen Ihr Geschäftsmodell der Zukunft planen, selber schultern, zusammen mit den Kunden?
Genau. So sieht es wohl im Moment aus. Entgegen eigentlich ein Förderprogramm und Förderkulisse, die es gegeben hat und auch, wo wir eigentlich mit Kunden sprechen, die dem eigentlich der zugesagte Förderung de facto wieder gestoppt worden ist. Oder sogar gestreckt, dass man die Auszahlung, obwohl man den LKW in 2025 eingeplant und bekommt von uns, dass man die Förderung eigentlich ein Jahr später erst ausbezahlt bekommt.
Es ist im Grunde genommen ja relativ schlecht für die Vorhersehbarkeit von wirtschaftlicher Planung. Was müsste sich denn daran nun ändern? Müssten wir zurückkommen, um die Gesetze im Grunde genommen zu ändern? Oder fällt diese Förderung auch unter den Ausbau der Renewables und dem Klimafonds, der dann gekippt worden ist, zum Teil zumindest? Ist das das Problem?
Ja, das ist das Problem. Und B, Das Problem ist die Kurzsichtigkeit eigentlich der Bundesregierung, sowohl als auch die EU, die einen Green Deal aufgesetzt hat, aber die verschiedenen Komponenten der Green Deal überhaupt nicht zusammengekoppelt hat, Punkt eins, oder auch die Finanzierung der Green Deal und vor allen Dingen die Infrastrukturfinanzierung nicht ausgelegt und ausgedacht hat. Und hier kann sich sowohl die EU als auch der Bundesregierung ein Beispiel nehmen an der USA, wo ja über die IRA eigentlich alle Schritte in der Wertschöpfungskette von eigentlich das Mining der Rohstoffe bis eigentlich die Herstellung der Produkte bis zu das Betreiben der Produkte eigentlich eine klare 7-jährige Investitionsplanung hat und auch eine Investitionsförderung hat, wonach eigentlich die Industrie, unsere Kunden als auch eigentlich unsere Rohstofflieferanten planen können. Diese Sichtbarkeit in der Planung haben wir überhaupt nicht. Und da komme ich als Beispiel wieder zurück auf der Lkw-Maut für batterieelektrische Trucks. Ja, der wurde zwar de facto auf Null gestellt gegenüber dem Diesel, aber ab 2025 soll schon wieder das abgeschmolzen werden auf 75%. Und was danach ist, Frau Weißbach, das wissen wir auch nicht. Das ist immer dann wieder der nächste Frage. So werden wir die Transformation gemeinsam nicht stemmen können. Obwohl wir eigentlich sagen, die Investition in die Infrastruktur ist ja eigentlich für eine sehr lange Zeit. Und vor allen Dingen, das ist auch keine Innovation. Also Stromleitungen, Transformatoren und so weiter haben wir schon die letzten 150 Jahre aufgebaut und nutzen wir heute noch. Das ist dementsprechend ein langfristiges angelegtes Programm und dafür würden wir plädieren.
Es gibt ja ganz darauf spezialisierte Infrastrukturinvestoren, sei es Macquarie, sei es andere, die aber wahrscheinlich angesichts der mangelnden Vorhersehbarkeit, wann hier was eintritt, nicht bereitstehen. Oder ist das anders? Warten die oder was ist mit denen?
Ja, das ist genau, wie Sie sagen. Die sagen auch, okay, wie ist der Planbarkeit? Was sind die Möglichkeiten? Und vor allen Dingen auch, wie werden eigentlich ja die entsprechende Herausforderung aus dem Weg genommen, wenn es um Baurecht geht, wenn es um Investitionsgeschwindigkeiten geht, weil es geht ja auch darum, wenn ein Kunde jetzt entscheiden möchte, okay, ich möchte einen Teil meiner Flotte von 50 Lkw, ich habe einen Kunde, der möchte CO2-neutral transportieren, ich möchte 10 Lkws umsetzen, ja, dann benötige ich als Kunde, sagen wir so, 2 Mega-Charging-Ladesäulen auf dem Hof und de facto 2 Megawatt Zugang zum Mittelspannungsnetz. So, und dann dieses Prozess dauert heute 18 bis 36 Monate, je nachdem, wo Sie sind in der Bundesrepublik. Und diesbezüglich brauchen wir auch hier eine bessere Orchestrierung vom Wirtschaftsministerium, vom Verkehrsministerium. Ja, und dafür haben wir auch plädiert. Auch hier sehen wir eigentlich, dass es keine Geschwindigkeit gibt. Deswegen nehmen wir das auch weiterhin selber in der Hand. Einmal über Zusammenschluss mit unsere Wettbewerber, also die Traton-Gruppe, wo MAN Truck & Bus ja ein Teil von ist, macht gemeinsam mit die Volvo-Gruppe und Daimler-Gruppe, haben wir 500 Millionen Euro investiert in ein Startup, wo wir selber die Ladeinfrastruktur entlang die Fernstraßen ausbauen werden in Europa mit dem Ziel 2027 1700 Stützpunkte zu haben. Punkt 1. Punkt 2. Was wir selber jetzt machen, ist genau wie Sie sagen, wir tun uns zusammen mit die großen Energieversorger, Netzbetreiber, wo wir sagen, okay, wir haben unsere eigenen Service-Standorte, da wo die Trucks im Service gehen, da werden wir auch für sorgen, dass wir dort die Ladeinfrastruktur aufbauen. Und das als Beispiel haben wir dann auch einen eigenen Consulting, wo wir dann auch diese Partner zusammenbringen, um eigentlich dann auch wieder in die Logistikdepots bei unseren Kunden eigentlich auch das Logistikdepot zu elektrifizieren. Und da haben wir viel Erfahrung. Wir sind in 2023 stolze Marktführer geworden in die batterieelektrische Busse, also in die, vor allen Dingen in den Stadtverkehr, haben sie ja sehr viele elektrische Busse heute im Verkehr. Da sind wir Marktführer geworden und auch hier machen wir unsere eigenen Consulting mit verschiedenen Partnern, wo wir nicht nur die batterieelektrische Busse liefern und den Service über die Jahre, sondern wo wir auch gemeinsam mit den Kunden eigentlich das gesamte Ladesystem aufsetzen, ausrichten und auch zum Teil betreiben.
Eine kurze letzte Frage noch zum Wettbewerbsvorteil, den vielleicht dann US-amerikanische Truckhersteller haben, beziehungsweise würden Sie sagen, dass die Nachfrage für Ihre LKWs oder für ihre Heavy Good Vehicles in Amerika im Grunde genommen stärker ist als hier, weil auch die Grundvoraussetzungen der staatlichen Regularien einfach besser sind?
Ja, genau. Die Grundvoraussetzung ist besser. Und deswegen werden wir natürlich auch innerhalb der Trading-Gruppe, wo wir ja auch eine große Schwesterfirma haben in den USA, Navistar, werden wir natürlich auch innerhalb der Gruppe schauen, wo werden wir die Investitionen positionieren. Und wir werden natürlich auch da positionieren, wo wir den besten Return on Sales haben und auch den entsprechende beste Sicherheit, dass wir auch den Return on Invest auch zurückbekommen können. Und da ist die USA im Moment ja eine Straßenlänge voraus gegenüber eigentlich Europa. Und das würden wir gerne begrüßen, dass Europa hier nicht nur Green Deal macht, sondern auch Economical Green Deal. Das, was gerade eigentlich die beiden Regierungen in den USA gemacht und gestartet hat.
Vielen Dank, Herr Flaßkamp.
Vielen Dank, Frau Weisbach.
Es gibt also viel zu tun hier in Europa, um die Transformation der Wirtschaft wirklich auf solide Füße zu stellen, gerade was das Thema Regeln und Regularien anbelangt. Denn wir brauchen privates Kapital, um all das schultern zu können.
Der Blick auf die Welt.
In den USA sieht alles nach einem Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden um den Job im Weißen Haus aus. Die beiden über 80-Jährigen, die werden sich wahrscheinlich treffen bei genau diesem Rennen. Der Sieg Trumps beim Super Tuesday in fast allen beteiligten Bundesstaaten hat dazu geführt, dass seine einzige nennenswerte Konkurrentin Nikki Haley das Handtuch geworfen hat. Hören wir uns Donald Trump mal kurz im Original an.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
Was bedeutet das nun für die größte Volkswirtschaft der Welt? Was bedeutet das für die Rolle der USA in der Welt? Was können wir von Trump 2.0 erwarten? Vor ein paar Wochen hatte ich mit Daniela Schwarzer, der bekannten Politologin und Mitglied im Vorstand der Bertelsmann Stiftung, genau zu diesem Thema gesprochen. Meine Frage war damals, was denn ein erneuter Präsident Trump für die Welt bedeuten könnte.
Donald Trump würde, sofern er nochmal ins Weiße Haus einzieht, viel besser vorbereitet kommen. Er kommt nicht nur mit der Erfahrung von 4 Jahren im Weißen Haus, sondern auch mit einem Team, das ihm jetzt schon viel vorbereitet und seine Agenda quasi ausbuchstabiert, wie er sie umsetzen könnte. Das ist im Inneren natürlich der Ausbau seiner eigenen Macht, ein Stück weit die Beschränkung der amerikanischen Demokratie, eine Durchsetzung von seinen Interessen im Inneren und im Äußeren. Und da wird es für Europa so relevant, eine Reduzierung des amerikanischen Engagements als globale Stabilisierungsmacht, als Kraft, die oft an der Seite Europas in unterschiedlich schwierigen globalen und auch regionalen Problemsituationen gewirkt hat.
Momentan liegt Trump deutlich vorne, aber die Wahl in den USA ist ja erst im November. Bis dahin kann also noch viel passieren. Die Zeichen stehen allerdings auch, selbst wenn Biden gewinnen würde, auf mehr America First. Damit nach China. In China findet nämlich der 14. Nationale Volkskongress statt. Das ist das chinesische Parlament, zumindest so, wie wir uns das vorstellen, was allerdings diesen Namen nicht verdient, denn es ist nicht frei gewählt. Die rund 3000 Delegierten segnen pro forma das Regierungsprogramm ab und wie jedes Jahr gibt es ein neues Wachstumsziel für die Wirtschaft. 5% soll China dieses Jahr wachsen. Das scheint angesichts der schlechten Stimmung der Verbraucher und der anhaltenden Immobilienkrise sehr ambitioniert und auch zweifelhaft, ob China das überhaupt erreichen kann. Natürlich muss man am Ende des Tages auch die Frage stellen, wie viel chinesische offizielle Daten denn wert sind, denn am Ende des Tages kann die Regierung auch die Zahlen doch nach oben manipulieren. Die Rufe nach dem Staat werden immer lauter angesichts der Wirtschaftslage. Sind denn massive Konjunkturprogramme überhaupt realistisch in China? Oder wofür steht die Regierung China eigentlich wirtschaftlich? Leland Miller, der CEO von China Beige Book, hat das auf CNBC erklärt.
Because they've done it in the past. Well, they've done it in the more distant past. The recent handful of years, they have not done that. And I think the reason markets are always anticipating bigger stimulus is because the people who are talking about China are talking their own book. They want more stimulus. They want growth to go up. They want their investments to go up. So they're constantly preaching about the need for stimulus. She has a very different idea of how to run the economy. They're worried about the reckless credit expansion. They're worried about the property sector. They want to just batten down the hatches and focus on national security priorities, build a domestic chip ecosystem, solidify the core of the economy, concentrate on advanced manufacturing. This is what she is focused on. Foreign investors, foreign analysts, they'll talk about stimulus all day long, and they're just leading us down the wrong path.
Nach seiner Meinung hat sich China also einem Entzug verschrieben und er dauert so lange, bis die Ungleichgewichte abgebaut sind. Angesichts der massiven Schuldenblase müssen sich Investoren wohl eher gedulden. Der Fokus der chinesischen Regierung ist ganz klar eher auf Sicherheit als auf dem Wirtschaftswachstum. Die Militärausgaben werden nämlich um mehr als 7% erhöht. Schon im letzten Jahr war das genauso der Fall. Nicht zuletzt sind die Spannungen mit Taiwan dafür verantwortlich. Das Wort friedlich ist aus dem Wiedervereinigungsplan mit Taiwan nämlich gestrichen worden. Jetzt heißt es so schön, China werde die Sache der Wiedervereinigung entschlossen vorantreiben.
Thematisches Investieren.
Während es die vergangenen Jahrzehnte immer nur um Globalisierung und internationale Wirtschaftsverflechtungen ging, ist der Ton nun ein deutlich anderer. Der Krieg in der Ukraine, die Lieferkettenprobleme seit Corona und auch die zunehmenden anderen geopolitischen Spannungen haben das Thema der europäischen Souveränität parkettfähig gemacht. Ich finde das Thema auch als Investitionstrend interessant und habe deswegen mit Raphael Thuin von Tikao Capital gesprochen. Tikao hat einen Fonds aufgelegt, der genau das macht. Er setzt auf europäische Souveränität. Hören wir mal rein in das Gespräch. Thank you very much for talking to me, Raphael. We make a big exception for you, talking in English and in German podcast, and that's because the topic is so interesting. European sovereignty. You have a new fund which is literally targeting that area. Perhaps you can explain to us what that concept means and which sectors are included.
Yeah, sure. Thank you for the opportunity. Yeah, the European sovereignty theme is, in our view, probably a mega trend in the making, something which probably started off after, maybe the Trump administration years, then COVID, then the Ukraine war. Basically, Europe is waking up to the fact that it has become very dependent towards a handful of actors around the globe, which are not necessarily friendly countries at any point in time, and that those weaknesses needed to be maybe strengthened and addressed by additional autonomy, additional resilience to the European economy. And that's really the starting point of this idea, investing over the long run into this new mega trend, which is in our view, European sovereignty.
What do you have in mind when you talk about European sovereignty? Is it defense? Is it pharma? Is it also chips, or is it all together?
Yeah. So first of all, when we speak of sovereignty, we think of two concepts. We defined it as two concepts, two very intertwined ideas. The first idea is the idea of autonomy. This idea of, you have to reduce your dependency towards external players in strategic areas such as defense, energy, industry. So this idea of autonomy is the first concept behind European sovereignty. The other one is resilience. Here, you want to develop local value chains, local know-how in some of those very strategical sectors, which have been lost along the years. We just spent decades of a globalized capitalism where we over-optimized arguably our economies by outsourcing a lot of things, including into the very strategic areas of our economies. And in some areas, such as healthcare, technology, or some specific industries, we lost the know-how, we lost the value chains. And so building on the one hand autonomy through better resilience is really what we have in mind when we think of European sovereignty. So we are not the only ones. And actually part of the idea here is really to, for investors to take advantage of those massive flows of public and private capital, which are being addressing in many ways those issues. And it's true, there is not a single week where we don't have an announcement from European governments of a public or private initiative to relaunch this autonomy.
But let me bring you back to the sectors, because clearly people want to know how to deploy money in that idea, because it's a thematic approach. So would you select chip makers? Would you select pharma companies? And would you select the best in class or spreading around Europe? So what's the approach?
Yeah, so we define several themes, the number is 7, that we defined as being strategical for Europe and where we see capital being deployed, themes into which we want to invest because we believe those are the mega trends of the futures and those will generate value for investors. And this is really the prism we're taking here, investing and generating value and performance. So what are those themes? There is industrial autonomy, which is one, and especially towards critical infrastructures. We have also digital competitivity and more generally speaking, tech in many ways. Healthcare and autonomy in healthcare, which has been very obviously thematic during COVID. Remember, we couldn't find some very basic drugs, and we woke up to the fact that we were very dependent towards especially China on this. We're also talking about defense, and obviously that's a mega trend. We are seeing now countries more and more investing into their defense capabilities. This is probably the beginning of a long-term trend, and one wants to get positioned early in the trend to be successful. And finally, the energy transition for a more durable, sustainable Europe, which encompasses obviously a lot of concepts, but obviously the impact of energy transition is huge for investors in the future. So those are the main themes and sectors we define as a potential investments.
Das Investment der Woche.
Heute schauen wir auf RWE, denn während der DAX von Rekord zu Rekord stürmte in diesem Jahr, sah es bei dem Versorger ganz anders aus. Seit Jahresbeginn sind die Aktien mehr als 20% im Minus. Der Grund dahinter, die gesunkenen Energiepreise, dadurch wird RWE nicht mehr so gut wie noch in den letzten Jahren verdienen. Das hat zumindest das Unternehmen schon im November letzten Jahres bei seinem Kapitalmarkttag gesagt und die Investoren haben daraufhin ziemlich verschnupft reagiert. Während E.ON nach dem Aus von Innogy, wer sich daran noch erinnert, das Netz erworben hatte vor vielen Jahren, konzentriert sich RWE nämlich auf die Stromproduktion, das Geschäft mit erneuerbaren Energien und die Gasspeicher. Allgemein sind Versorger nicht gut gelaufen dieses Jahr. Sie sind sogenannte defensive Aktien und seit Jahresbeginn war ja der große Trend auf KI, auf Wachstumstitel zu setzen und da sind Versorger quasi hinten runtergefallen. Das könnte sich jetzt allerdings ändern, denn Investoren schauen sich defensive Sektoren wieder an. Die sind vor allem dann en vogue, wenn die Wirtschaft potenziell vor einer Rezession steht und aber auch die Unsicherheiten wieder zunehmen. Denn geheizt wird auch dann und die Dividenden von Versorgern wie RWE sind stabil. Die sogenannten Utilities auf Englisch, auf Deutsch Versorger, sind momentan generell sehr niedrig bewertet am Markt und besonders niedrig sieht es dabei RWE aus. Mit einem KGV von knapp über 5, also einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, ist der Konzern deutlich günstiger bewertet als die italienische Enel oder auch die spanische Iberdrola. Analysten von Morgan Stanley sehen unter anderem auch den Fokus der erneuerbaren Energie, den RWE hat, als positiv an. Apropos Analysten, nur einer rät übrigens zum Halten der RWE-Aktie und der Rest, der sagt, man sollte sie kaufen. Am 14. März gibt es finale Zahlen des Versorgers, also von RWE, und die dürften interessant werden.
Unser Ausblick auf die kommende Woche.
Danke fürs Zuhören. Nächste Woche spreche ich unter anderem mit dem Chief Investment Officer der Deutschen Bank für die Privatkunden und Firmenkunden, Ulrich Stephan. Wir schauen natürlich auf weitere aktuelle Themen. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und einen guten Start ins Wochenende.